Normalerweise ist jetzt Sendeschluss, ne? Eine Stunde ist rum, aber ich predige normalerweise auch eine Stunde, von daher passt das. So, ne? Frische Luft kommt jetzt rein, wir machen jetzt ein Reset, starten von vorne. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin gerade müde geworden. Wenn man so, normalerweise feiert man immer laut und Tamtam und Tanz und so, die Christen meistens nicht, die singen dann ruhige Lieder, lasst uns stille werden und so, ne? Nein, das war jetzt ein bisschen karikiert. Freut euch dran. Ich freue mich, dass ich am Geburtstag teilnehmen darf hier. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Da ist die kleine Geburtstagstorte. Dankeschön. 30 Jahre Geburtstag einer Gemeinde. Im Laufe der Kirchengeschichte sind 30 Jahre ja nur ein kleiner Hauch. Als ich heute Morgen hier oder Mittag hier reinkam in den Gemeindesaal, dachte ich, die meisten, die in diesem Raum waren, lebten noch gar nicht, als die Gemeinde gegründet wurde. Oder waren vielleicht ganz kleine Kinder noch. 30 Jahre sind für eine Gemeinde selber an sich aber eine große Zeit. Genau genommen ist das eine ganze Generation. Und deswegen ist es, also ich bin total begeistert, dass ich gerade zu so einem besonderen Tag, nicht der 28., nicht der 23. oder so, sondern der 30., dabei sein darf und meinen Beitrag dazu geben darf, tatsächlich ein bisschen wie ein Reset zu setzen, einfach mal zu gucken, wo stehen wir eigentlich als Gemeinde und was macht uns aus. 30 Jahre, mein Sohn würde sagen, Vater, das ist gerade mal die Hälfte meines Lebens, das ist das Doppelte meines Lebens, ich habe gerade mal die Hälfte geschafft, was sollen 30 Jahre sein? Und er hat auch gesagt, Vater, wenn ich mir vorstelle, nochmal 30 Jahre, dann sehe ich so aus wie du. Ich bin froh, dass ich meiner Mutter ähnlich sehe. Ja, okay, also, ich bin gespannt, was uns in 30 Jahren ausmacht. Alle werden 30 Jahre älter sein. Ich werde ein Greis sein. Nein, die meisten meiner Generation werden Greise sein. Ich sehe immer aus wie 28. Bin also noch gar nicht so alt wie diese Gemeinde. 30 Jahre Geburtstag einer Gemeinde ist eine geniale Situation, um mal zu gucken, was macht uns heute aus, wenn wir an das denken, was damals die Gründer, Männer und Frauen wahrscheinlich, also beiderlei Geschlechts, sich damals gedacht haben, was sie ausmacht als Gemeinde. Und es gibt dieses Motto unserer Gemeinde hier. So, ich kann immer jetzt nicht sehen, ob wir auf der richtigen Folie sind. Sind wir nämlich jetzt gerade nicht. Nochmal nach hinten? Ah, okay. Okay. Also das lasst euch nicht irritieren. Ich gucke dann zwischendurch mal, was da wirklich zu sehen ist. Ihr habt ein Motto gewählt. Ich weiß nicht, wann das entstanden ist, ob das von Anfang an war. Und ich weiß auch nicht, wenn man jetzt gefragt hätte heute, was ist denn das Motto unserer Gemeinde, dieser Gemeinde, ob ihr das gewusst hättet. Und die meisten von uns waren gar nicht daran beteiligt, an dieser Schaffung dieses Mottos. Auf Gott hören, glauben, gemeinsam erleben. Interessanterweise, als ich unterwegs war mit einer ganz anderen Thematik, bin ich auf einmal auf das Logo gekommen einer anderen Gemeinde. Seht das da unten? Landeskirchliche Gemeinschaft Osnabrück. Die haben fast das gleiche Logo, ein bisschen umgedreht, gemeinsam Glauben leben. Das war also jetzt nicht recherchiert, um mich hier vorzubereiten, sondern das stieß auf einmal auf bei einer anderen Sache und dann dachte ich, das nimmst du mit nach Issum. Das ist wahrscheinlich naheliegend, weil das Motto, das ihr habt als Gemeinde, eigentlich genial ist. Wir als EG haben auch ein Motto und ich finde es natürlich auch gut. So, das ist unser Motto. Gott lieben, Menschen gewinnen, Gemeinde leben, aber das, was ihr habt, ist natürlich die Oberkrönung, also wirklich. Ja, und das sage ich wirklich mit allem Respekt. Also, Glauben, also auf Gott hören, Glauben, gemeinsam erleben. Es gibt eine, ich kann mir so Slogans nicht so gut merken, aber es ist mittlerweile, habt ihr das vielleicht schon mal beobachtet, es gibt so Slogans, die oft so aus drei Wörtern bestehen und die man trennen kann voneinander, zum Beispiel durch einen Punkt, und wenn man die Punkte weglässt, habt ihr einen Satz. So, die Gemeinde hat diesen Satz gemacht, da hat man noch nicht dran gedacht, dass man Punkte dazwischen machen könnte. Ja? Also ihr kennt das vielleicht als Satz. Aber eigentlich ist jedes Wort für sich wertvoll. Das ist jedes Mal ein Riesending und deswegen ist gut, dass ich eine Stunde zum Predigen habe, weil dann kann ich sie ungefähr euch noch ein bisschen in Erinnerung bringen. Ja? Einer dieser Sätze, die ich zum Beispiel, einfach weil sie gut gelungen sind, hängt er mir ständig, ist er immer da, das ist die Bundeswehr. Wir dienen Deutschland. Jedes Wort für sich ist eine ganz eigene Aussage und zusammen ergeben sie ein interessantes Motto, ein Slogan. Übrigens, die häufigsten Begriffe der Slogans sind einfach, mehr und wir. Wenn ihr jetzt noch einen neuen Slogan bräuchtet, würdet ihr einfach das klauen. Einfach sagen so, ne? Und dann ist das vielleicht der egoistische Kreis der Humanisten oder so. Ja, einfach mehr wir, das ist dann auch eine gute Aussage. Ja, als ich auf das Motto gebracht wurde, Ralf war so pfiffig, mir zu schreiben, Nils, denk daran, das ist unser Motto. Dachte ich, ja, wie genial ist das, als ich das sah. Und ich musste gar nicht lange drüber nachdenken und beten, dass ich auf eine Situation gestoßen wurde von Gott, 2. Mose 17. 2. Mose 17, das wird heute Auslöser sein oder Grundlage sein unserer Überlegung. Die Situation, in der wir uns hier in der Bibel befinden, historisch ist, dass das Volk Israel gerade entstanden ist als Nation. Die waren in Israel als Familie, also das Volk, die Familie von Jakob war nach Ägypten gezogen. 400 Jahre haben sie dort gelebt, waren irgendwann ein ganzes Volk geworden, waren Sklavenvolk geworden. Und über großartige Phänomene hat Gott dieses Volk, das jetzt ein Volk war, Volk Israel, rausgeholt aus Ägypten. Sklaverei mit Flucht und dann standen sie irgendwann im Roten Meer, die wollten ja Richtung Kanaan rauf, wussten noch nicht genau, wo es hingeht, aber so, ja, wie das laufen soll. Dann stehen sie am Roten Meer, müssen sie durch, von hinten kommen die ägyptischen Soldaten, wollen sie da wieder zurückholen in die Sklaverei. Riesen Drama. Und Gott hat die ganze Zeit immer für sie gekämpft. Ganz interessant. Ein wesentlicher Satz, der damals Mose, der erste große Satz, den Mose diesem Volk Israel mitgegeben hat, am Roten Meer, an dieser Grenze, wo sie nicht rüberkommen und von hinten der Tod auf sie wartet, ist, der Herr wird für euch kämpfen, Gott wird für euch kämpfen und ihr werdet stille sein, ihr werdet staunen, könnt nachher nur noch stille sein. Diese Menschen hatten keine Kriegserfahrung, keine Kampferfahrung. Die sind durch das Rote Meer, mussten sie durch. Sie haben im Laufe dieser wenigen Wochen, die sie erst unterwegs waren, haben sie schon Wachteln da in der Wüste bekommen, also dass Gott dafür gesorgt hat, dass Fleisch zur Verfügung stand. Manna wurde von Gott erfunden in dieser Zeit, dass sie da in der Wüste ständig jeden Morgen was zu essen finden, was es in der Natur überhaupt gar nicht gibt. Und Mose hat dann irgendwann für Wasser gesorgt. Ja, hat auf so einen Felsen geschlagen und dann kam Wasser und so. Dann kommen sie in eine Quelle, die Quelle Elim, 12 Quellen. Ist ja, also wie kann man eine Oase finden mit 12 Quellen? Ja, also ist ja für 12 Bundesstämme auch gleich 12 Quellen. Das ist, wie macht Gott das? Keine Ahnung. Also ein Phänomen. Die mussten sich eigentlich genau genommen um nichts kümmern. Das ist ihre Erfahrung bis jetzt. Und jetzt in 2. Mose Kapitel 17 kommen sie in eine Situation, in der sie das erste Mal angegriffen werden. Eine Nation, die Sklaven war, die nichts anderes kennt über 400 Jahre, als, ja, die waren nicht alle 400 Jahre Sklaven, aber 350, keine Ahnung, 300 Jahre Sklaven waren und die nur kannten zu malochen, aber nicht zu kämpfen. Wenn ihr wollt, bevor ihr einschlaft, macht ihr einfach das, was die damals machen mussten. Ihr könnt gleich mal überlegen, was sie machen mussten. Ich lese den Text erstmal vor und dann habt ihr eine Überlegung. Vielleicht kommt ihr drauf, welche Übung ich euch anbiete. Wir machen die nächste Folie mal noch nicht. Da ist sie schon. Ja, könnt ihr dann auch machen. Da ist die nächste Folie. Es heißt dort, als die Israeliten noch in Rephidim lagerten, wurden sie von den Amalekitern angegriffen. Mose befahl Josua, wähle dir Männer aus und kämpfe gegen das Heer von Amalek. Morgen werde ich mich mit dem Stab Gottes in der Hand auf den Hügel dort stellen. Josua tat, was ihm Mose gesagt hatte. Er führte seine Männer in den Kampf gegen die Amalekiter. In der Zwischenzeit stiegen Mose, Aaron und Hur auf den Hügel. Solange Mose seine Arme hochhielt, waren die Israeliten im Vorteil. Noch immer, wenn er seinen Arm sinken ließ, gewann die Amalekiter die Oberhand. Als nun Moses Arme schwer wurden, suchten Aaron und Hur ihm einen Stein, auf den er sich setzen konnte. Dann stützten sie seine Arme, der eine den linken und der andere den echten Arm. Und auf diese Weise blieben seine Arme oben, bis die Sonne unterging. Und deshalb gelang es Josua, das Heer von Amalek zu schlagen. Was dieses Volk miteinander erlebt in dieser Situation, finde ich ziemlich faszinierend. Und damit komme ich auf eure, auf dieses Motto dieser Gemeinde, das sich dahinter verbirgt, hinter diesem Satz oder das als zweiter Teil kommt, hören auf Gott. Jetzt haben Sie eine Lebensschule, eine nächste Lebensschule als Gemeinde Israel, von der Sie elementar lernen können für die nächste Zeit und für die Zukunft dieser Gemeinde Israel, dieses Volkes. Der erste Begriff, den ihr in eurem Motto habt, ist der Begriff des Glaubens. Also wenn ihr wollt, habt ihr rausgekriegt, was man jetzt machen könnte, könnt den Arm nach oben machen. Also wenn ihr irgendwann einschlaft, dann fällt der Arm runter. Ja? Oder ihr werdet wach, weil der Schmerz irgendwann so zunimmt. Das ist bei mir eher so der Fall. Macht ihr mit? Komm, ich mach mit. Ich mach jedenfalls mit. Ihr müsst das nicht, ne? Wer nachher eine Arthrose hat und sagt, ich krieg den Arm nicht mehr runter und du bist schuld, ich bin nicht versichert dafür, okay? Aber ihr könnt das machen. So, dann bleibt ihr schön wach. Der erste Punkt ist, zu glauben. Ihr sagt als Ortsgemeinde oder ihr, die ihr jetzt endlich wisst, ach ja, ach, das ist das Motto unserer Gemeinde, ist ja schön, dass die Alten sich sowas ausgedacht haben. Ich möchte euch Mut machen, mal genau daran zu gucken und darauf zu schauen, was glaubt ihr? Eine Gemeinde elementar lebt davon, dass sie miteinander, nämlich die Gemeindeglieder, voneinander wissen, was sie eigentlich glauben. Diese Israeliten hatten gerade kurz vorher, Kapitel 2, also 2. Mose 17, Vers 7, gerade vorher heißt es über sie, ach, das lese ich gerade mal vor, jetzt muss ich leider die Hand runternehmen. Mose nannte damals diesen Ort Massa und Meriba wegen der Vorwürfe der Israeliten. Sie hatten den Herrn herausgefordert, indem sie fragten, ist der Herr wirklich bei uns oder nicht? Was glaubten die Israeliten? Was ist eigentlich das, was diese Menschen dieses Volkes glaubten? Worauf haben sie vertraut? Ich frage euch das, ich hoffe, dass ihr das nicht nur als Phrasen empfindet, weil dieser Begriff des Glaubens kommt ja 15.000 Mal in unserem Leben vor oder häufiger, ja? Ich wünsche euch so sehr, dass ihr, entweder wenn ihr unter 30 seid oder ihr, die ihr vielleicht sogar von Anfang an dabei wart, dieser Gemeinde, an diesen Punkt kommt und sagt, wir wollen unser Motto wirklich nochmal ganz neu durchdenken, sogar durchreden und klären, was glauben wir wirklich? Worauf setzen wir unsere Hoffnung? Worauf vertrauen wir? Worauf vertraust du? Du persönlich, als Gotteskind. Kennst du die Verheißungen, also die Versprechungen Gottes? Kennst du sie? Welche sind dir wichtig? Lässt du dich von den Verheißungen, also von dem, worauf du vertraust, auf die Versprechungen, setzt du deine Hoffnungen darauf? In den Alltagssituationen, wenn man einkaufen geht, zum Arzt geht, einen Konflikt löst, eine Entscheidung fällen muss, was auch immer. Kennst du die Verheißungen? Kennst du Verheißungen von anderen? Motiviert ihr euch untereinander mit Verheißungen? Wie deutet ihr Verheißungen? Wir können ein und dieselbe Verheißung aus der Bibel nehmen, egal welche, und wir würden auch hier zum Beispiel in der Runde fragen können, wie deutest du das? Und wir würden unterschiedliche Antworten bekommen. Manchmal ist das hilfreich, die unterschiedlichen Deutungen zu verstehen. Ach, okay, das ist dein Zugang, deine Logik mit dieser Verheißung. Manche Verheißungen sind aber auch völlig verquer verstanden. Man deutet sie völlig falsch, zerreißt sie aus dem eigentlichen Sinnzusammenhang, weil die Bibel einen anderen Sinn dahinter steckt. Gemeinden können daran entweder in eine völlige Unbedeutung sich verlieren oder sich in Zank und Streit bringen, weil sie entweder die Verheißung nicht kennen, nicht danach leben oder weil sie sich über die Verheißung zanken. Dabei sind die nicht zum Zanken gedacht, sondern zur Ermutigung, zur Ausrichtung, zur Klärung, wo es hingeht. Diese Israeliten brauchten diese Jungs und Mädels, ja, da haben gekämpft, haben natürlich dann Männer, ja, da wurden die Männer rausgeschickt, mit Josua zu kämpfen gegen die Amalekiter. Und sie brauchten ein gemeinsames Wissen, wofür sie denn kämpfen, was denn ihr Job ist. Versteht ihr? Ich möchte euch geradezu ja fast bitten, da ich nicht euer Pastor bin, mache ich das mal sehr dringend. Ja. Ich möchte euch darum bitten, nutzt die Zeit der Corona-Zeit, wo ihr mehr Zeit habt, als weil sonst nicht mehr so viele Veranstaltungen gibt oder so. Keine Ahnung, ob das in Issum so ist, ob ihr dann mehr Zeit habt. Aber ich wünsche euch das. Dass ihr euch zusammensetzt, in Zweier, mit Vierern, macht Spaziergänge, geht raus und redet mit darüber, was glauben wir denn? Also nicht nur Predigten hören, sondern was ist dein Glaube? Worauf setzt du deine Hoffnung? Was sind deine Themen, die deinen Glauben ausmachen? Wir können so viele fromme Phrasen über den Glauben hören.
Aber es geht nicht um Phrasen, es geht nicht um irgendwelche Theorien oder tollen Sätze. Was ist es? Also ich kann damit nicht selber nichts anfangen. Glauben feiern. Wenn ihr meint, wer wollt Glauben feiern, dann klärt, wie feiert man Glauben? Ich habe kein Problem damit, Glauben zu feiern. Aber klärt das. Redet miteinander. Was glaubt ihr? Die Israeliten wussten nicht, worauf sie vertrauen sollten. Erstmal waren sie sich nicht sicher, ob sie diesem Gott, von dem Mose redet, ob sie dem vertrauen können, ob der wirklich da ist. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie unterschiedlich Glaube sich ausdrücken kann. Jetzt haben wir diesen Fall von den Israeliten, was ihre Zweifel, ihre Sorgen waren, ihre Schwierigkeit. Ich möchte euch bitten, dass ihr darüber klärt, dass ihr miteinander redet, was ihr glaubt. Weil das elementar ist für die nächsten 30 Jahre, vielleicht sogar nur für die nächsten 3 Jahre. Das wird viel schneller gehen müssen, das zu klären. Und wenn wir in 30 Jahren hier wieder sitzen, habt ihr alle schon Kinder und manche haben schon Enkel in 30 Jahren. Ja? Was werden die glauben? Was wird diese Gemeinde ausmachen? Nicht erst in 30, vielleicht auch nicht in 13, sondern vielleicht schon in 3 Jahren. Was glaubt dieser, das glaubt ihr? Was werden in den Grußworten eurer lieben Freunde und Bekannten über diese Gemeinde sagen, was ihr glaubt? Was die Inhalte eures Glaubens sind? Also was glaubst du selbst, was glauben sie selbst oder was glauben sie in ihrer Gemeinschaft? Und mich hat inspiriert, ich glaube, ihr müsst mir weiterhelfen. Irgendwie klappt das mit diesen Folien nicht. Oder der reicht nicht aus oder ist er nicht an oder so. Also es leuchtet jedenfalls auch nicht. Ach, ich muss ja Richtung Beamer, der ist ja hinten. Genau. Also vielleicht, es leuchtet nicht grün. Meiner leuchtet immer, wenn ich so ein Ding habe. Deswegen glaube ich immer dann, da sei der an, wenn der grün leuchtet. Das ist nicht gut. Also, ich habe da noch ein Bild. Da sind wir schon einen zu weit. So, noch zurück, zurück, so, noch zurück, 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 zurück. Da, Michelangelo. Ja, so hätte er es heute gemacht. Adams Erschaffung. Habe ich mal einfach ausgewählt. Woher holt ihr eure Kraft? Ja? Was glaubt ihr, wie die Kraft Gottes in eurem Leben wirksam ist? Was glaubt ihr darüber, wie Gottes Liebe sichtbar ist und wie sie abgreifbar ist? Was glaubst du darüber, was Gottes Ziel ist? Was glaubst du darüber, was Gottes Vision ist? Was glaubst du, was Gott wert ist, was ihm wichtig ist? Was glaubst du? Man kann sich wunderbar darüber zanken oder man kann sich ganz schnell irgendwo zumindest eben einig werden und sagen, okay, das ist das, was ich glaube und was wir glauben, was wir gemeinsam vor Gott vertreten. Damit kommen wir zu dem nächsten Punkt, nämlich Glauben. Und dann kommt das zweite. Gemeinsam. Ja, Gemeinschaft ist kein Satz. Also Glauben, gemeinsam, ja. Wir müssen richtig ordentliche Sätze hier ausmachen. Wir sind ja hier im Deutschunterricht, ja. Entschuldigung. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, deswegen entschuldige bitte. Also, ja, Glauben und jetzt gemeinsam. Das, was diese Israeliten in der Wüste im Kampf gegen die Amalekiter erleben mussten, ist, dass es nur gemeinsam geht. Und ich finde es so frappierend. Deswegen fiel mir diese Szene ein, als ich euren Mottosatz sah. Ich dachte, es ist so frappierend, dass gerade der Mose diesen Job bekommt. Er sagt, ich bete für euch, ja, ihr Maloch da unten, ihr schwitzt und kämpft und habt Sorge, dass euch irgendein Dolch im Hals stecken bleibt oder so. Und ich werde für euch beten. Das ist mein Job. Und ich finde es sogar frappierend, dass als seine Kraft nachließ des Betens, als die Arme runtergingen, dass die anderen, die Amalekiter wieder mehr Kraft bekamen. Und es ist eine Schule für die Israeliten zu merken, es geht nur gemeinsam. Und wir müssen einerseits was rocken und wir müssen die Bude rocken und wir müssen uns ins Zeug legen und wir brauchen einen Mose oder andere, die beten, wie es Gewitter. Und er ist hoffentlich nicht allein am Beten, sondern hat noch andere. Und dann gibt es ohnehin in Gemeinden, die können fantastisch beten und stundenlang, ja? Und ich danke Gott für all die vielen Beter. Und dann gibt es Leute, die können nicht viel beten. Deswegen sind die keine schlechteren Christen, ja? Sondern das sind die Rocker. Und wenn die sich gegenseitig auf die Füße treten, dann hoffentlich mit lauter Respekt und Ehrfurcht voneinander, weil sie sagen, wie kann man nur so lange beten? Ich bin so froh, ja, dass es dich gibt. Und andersrum. Gemeinsam, es geht nur gemeinsam. Und diese Israeliten, die hatten ich weiß nicht, ob sie schon eine Vision hatten, ein Ziel, auf das sie zugegangen sind. Aber ich wünsche euch, dass ihr miteinander wisst, wo ihr hin wollt, dass ihr wisst, was euer gemeinsamer Auftrag ist, was ihr miteinander erreichen wollt. Ihr müsst darüber reden, ihr müsst das voneinander erfahren, ihr müsst das miteinander klären. Was ist euer Ziel, was ist euer Auftrag? Was verbindet euch untereinander? Josua und seine Männer haben gekämpft, das war ihr Auftrag. Mose, Aaron, Hur haben scheinbar auch einen Auftrag, aber sie gehörten trotzdem zueinander. Das sind nicht verschiedene Dinge. Ich wünsche euch, dass ihr darüber redet, was ist euer gemeinsamer Auftrag und was ist der unterschiedliche Unterauftrag von jedem Einzelnen. Wie kann ich mit meiner Persönlichkeit, mit meiner Begabung, mit meinem Alter, mit meinen Ideen, wie kann ich meinen Beitrag dazu geben zum gemeinsamen Ziel, zum gemeinsamen Auftrag? Ich stelle fest, wo Gemeinden miteinander wissen, nicht nur ein Motto haben, sondern wissen, was sie miteinander in 3 Jahren erreichen wollen, wenn sie wissen, was sie nach einem Jahr erreichen wollen, wenn alle untereinander wissen, das ist unser gemeinsames Ziel, unser Auftrag für Issum, haben die gar keine Zeit, sich zu zanken und zu streiten, ehrlich. Die haben die gar keine Energie für. Die brauchen die Energie, um sich miteinander abzusprechen, ja. Und sich über die Andersartigkeit des zu freuen, des anderen zu freuen, zu sagen, gut, dass du das machst. Und so wie du es machst, hätte ich es nicht gemacht. Aber die zanken sich nicht darüber. Ja? Der Widersacher hat ein großes Interesse daran, dass man sich erstmal zankt und streitet, damit man seinen Auftrag nicht schafft. Und das Ziel nicht erreicht. Wir brauchen gemeinsam Auftrag. Der Bürgermeister sprach von dem Auftrag der Kirchen und sagte, die Kirchen sind heutzutage Sinngeber. Ich fand den Gedanken sehr interessant. Elementar. Das ist vielleicht natürlich auch ein großes Thema. Ja, das wird hoffentlich ein Thema sein, das auch eure Enkel noch beschäftigen wird. Wir wollen Sinngeber für Issum sein. Und zwar nicht nur, was ist nett, was ist ethisch richtig und so weiter. Ja, nicht die moralisierenden Fragen, sondern echten Sinn für Leben dieser Zeit und für die Ewigkeit zu geben. Und wenn das der Gedanke ist, wo ihr sagt, das ist unser Ziel, unser Auftrag, warum wir als Gemeinde zusammen sind, wir wollen, dass die Menschen in Issum und Umgebung den wahren Sinn ihres Lebens erkennen und verstehen können, dann hat das Einfluss auf die Art, wie ihr einkaufen geht, wie ihr mit Leuten redet, ob ihr einen Grill draußen aufstellt oder euch lieber zu einer Bibelstunde versammelt oder was auch immer. Ja, und wir werden unterschiedliche Ansätze suchen, wir werden unterschiedliche Wege gehen und wir werden 15 verschiedene Ideen haben, wie man das macht. Aber ihr werdet miteinander das rausbekommen und sagen, aber genau das wollen wir machen und nicht nach irgendeiner Form oder nur nach 3 Formen, die erlaubt sind, sondern wir werden ganz viele Wege miteinander abstimmen und sagen, wir wollen, haben wir das Beispiel vom Bürgermeister, wir wollen den eigentlichen Sinn des Lebens unseren Mitbürgern mitgeben. Darum sind wir da. Ich habe Fragen für euch mitgebracht, die müssten da jetzt stehen, genau. Was verbindet euch miteinander? Klärt das mal. Was verbindet euch miteinander? Was ist euer gemeinsamer Auftrag? Das Interessante ist ja auch, also ich weiß nicht, wie tief ihr dieses Thema schon mal berührt habt. Es könnte gut sein, wenn ich jetzt 5 Leute frage, dass ich 5 verschiedene Aufgaben hörte von euch, wo ihr sagt, wenn ich euch fragte, was denkst du, ist das Ziel oder der Auftrag dieser Gemeinde, ohne dass ihr euch jetzt absprechen dürftet, ja, dann würdet ihr eine Antwort geben können, möglicherweise, ja. Wenn das aber nicht abgesprochen ist, kann es sein, die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, weil ich das in allen Gemeinden, wo ich das gemacht habe, festgestellt habe, die Antworten sind unterschiedlich. Das ist jetzt kein Unglück, davon geht die Welt nicht unter, aber vielleicht eine Gemeinde. Wisst ihr warum? Das ist ziemlich logisch. Wenn ich diesen Auftrag habe, dieses Ziel, und ein anderer hat einen anderen Auftrag von dem Ziel, und ihr glaubt, das ist das Motto meiner Gemeinde, das Ziel, also gehe ich diesen Weg. Und einer sagt, meine Gemeinde hat diesen Gedanken, dieses Ziel und geht diesen Weg, wird man auseinandergehen. Ist doch völlig logisch. Das ist nichts Böses. Da hat keiner sich was Gemeines ausgedacht. Das ist einfach nur nicht pfiffig. Ja? Weil man nicht voneinander weiß, was wollen wir? Was ist unser Auftrag für 2021, für 2022 oder bis 2030 oder so? Ja? Was macht euch gemeinsam aus? Und ich weiß nicht, wie ihr die Lockdown-Zeit nutzt. Viele glauben, sie müssten in dieser Zeit vereinsamen. Und man würde so wenig miteinander entwickeln können und so wenig miteinander reden können. Ich behaupte das Gegenteil. Wirklich, wirklich das Gegenteil. Wann hast du das letzte Mal jemanden geschnappt und gesagt, weißt du was, hier, wir zwei, lass uns mal einen Gang machen, um Issum oder wohin auch immer, wohin man hier wandert. Lass uns eine Stunde nehmen und wir reden mal darüber, was dich und mich in meinem Glauben ausmacht. Was hast du dir vorgenommen, um mit einem Menschen im Glauben oder in der Beziehung weiterzukommen? Der Lockdown und diese Lockdown-Phasen sind eine Steilvorlage, die die meisten Christen überhaupt nicht kapieren. Die versauern und sagen, oh, wir können nichts bewegen. Wisst ihr was? Das ist die Zeit, wo wir mehr bewegen könnten als sonst je, weil wir jetzt endlich keine Veranstaltung haben, sondern Zeit, mit Leuten mal einen Gang zu machen. Und ihnen zuzuhören und sich einig zu werden und noch mit einem anderen und am besten mit einem, den du gar nicht kennst bis jetzt. Ehrlich, mach das. Wenn ihr vorankommen wollt und wenn ihr wissen wollt, wohin ihr euch als Gemeinde bewegen wollt, müsst ihr miteinander reden. Manche können das per Zoom ganz gut, dann macht ihr das mit mehreren Leuten, irgendwie im digitalen Wege. Aber nutzt die Gelegenheit, damit ihr euch stark macht. Vor allem alle, die ihr das Motto damals nicht gewählt habt, Glauben gemeinsam erleben. Macht das und redet darüber und fragt die Alten, was habt ihr euch damals vor 30 Jahren dabei gedacht? Würdet ihr das heute noch erklären können? Trommelt mal die Leute zusammen, die damals die Gründer waren. Wenn ein paar sind ja noch hier, oder? So, und die fragt ihr mal, aber unabhängig voneinander, ja? Mal gucken, was die sagen. Da kriegt ihr wahrscheinlich 5 verschiedene Antworten. Und spätestens dann sagt ihr, ey Langberg, gut, dass du da warst. Wir müssen, glaube ich, miteinander reden. Wir haben gar keine Klarheit darüber. Wir kommen zwar alle treu, wir haben vorhin was gehört vom Treusein, das ist genial. Aber die Treue hat die größte Wirkung, wenn man gemeinsam weiß, wohin es geht. Dritter Punkt ist das Erleben. Glauben, gemeinsam, erleben. Ich war in einer Gemeinde Mitglied eine Zeit lang, die hatten für die jungen Leute, für die Teens, Couch-Gottesdienste erfunden. Fand ich anfangs eine geniale Idee, dachte ich, wow, was für ein Respekt gegenüber den Teens und so, macht man, haben sie extra Couchen gekauft, die hatten so einen großen Gruppenraum wie euer Gemeindesaal hier und alles voller Couchen und so weiter und wisst ihr, was ich erlebt habe? Diese Gemeindearbeit ging sowas vom Berg ab. Die haben euch den Arsch von der Couch nicht hochbekommen, nicht von der Couch bekommen. Das waren die ablusigsten jungen Leute, die ich kennengelernt habe, im Glauben. Alter Verwalter, dann hat die Gemeinde richtig Gas gegeben, hat Geld ausgegeben, haben sich noch einen Jugendpastor angestellt. Da ging es noch mehr runter. Jetzt haben die wenigen, die waren tolle, fleißige Jugendmitarbeiter. Jetzt hatten sie einen Hauptamtlichen, jetzt ließen die alle ihre Flügel hängen. Statt zu sagen, wie genial ist, haben wir noch einen Profi, der uns unterstützt. Dann haben die gesagt, jetzt kann der Profi das machen. Ich sage euch, runter von der Couch, von der Bequemlichkeit, wenn ihr was erleben wollt mit Jesus, wenn ihr Glauben erleben wollt, ihr habt das Wort erleben, nicht nur leben, erleben. Das fiel mir auf, da steht nicht leben, sondern erleben. Da würde ich sagen, also ich bin so ein Abenteuertyp, ihr merkt das allein schon, wie ich rede. Ja? Also ich habe nur Bock, was zu erleben. Nur. Mein Leben besteht aus Erleben. Und wenn ihr dieses Motto habt, dann möchte ich euch herausfordern, auch von mir auch alle Phlegmatiker, ja? Aber erst recht all die großen Rocker und all die Leute, die immer was erleben wollen, dann erlebt was. Also, ich war Jugendkreisleiter, war ich etwa 27 im Ehrenamt. So. Und irgendwann, und ich erzählte so alles, was ich mit Jesus schon erlebt habe in den letzten Jahren. Und dann hörte ich eine Stimme aus der Runde so, der flüsterte immer dazu, Nils kann immer was erzählen, aber ich erlebe nie was. Und dann dachte ich, ach ja, guck mal, vor 10 Jahren warst du 17. Hattest du selber Jugendkreisleiter? Und die haben immer erzählt, was sie mit Jesus erlebt haben. Oder Missionare. Vor 10 Jahren hast du den gleichen Satz auch gesagt. Und dann ist mir ein Satz hängen geblieben für mein Leben. Der ist dadurch entstanden. Wer am Anfang eines Weges steht, kann nicht zurückschauen. Aber du wirst nur zurückschauen können, wenn du diesen Weg losgehst. Und dann ist es jetzt egal, ob ihr 17 oder 27 oder manche von euch, weiß ich nicht, 77-Jährige sehe ich nicht, vielleicht im Stream oder so. Ihr werdet nur dann etwas erleben. Ihr werdet nur dann zurückschauen können. Ihr werdet nur dann sagen, was habe ich denn mit Jesus erlebt? An tollen oder auch an schwierigen Sachen. Doch nur, wenn du es ausprobierst, wenn du etwas machst. Diese Israeliten haben Gott erlebt, weil sie in diesen Krieg gezogen sind, weil sie gekämpft haben und weil sie ihren Mose und Ben und Hur da oben, Aaron und Hur da oben hatten, um für sich beten zu lassen und damit sie ihren Job gut schaffen. Ich möchte euch bitten, kommt mit dem Po von der Couch. Haben wir das nächste? Mach mal die nächste Folie. Ihr solltet euch mal fragen, nehmt diesen Satz mal mit. Könnt die PowerPoint auch haben. Ihr lasst sie bei der Technik euch abholen, lasst euch das per Mail schicken oder was. Wenn ihr euch jetzt ihr werdet euch ja jetzt wahrscheinlich heute Nachmittag alle verabreden zu Spaziergängen, ne? Und zum Wandern. So, das ist schon klar. Und dann wagt doch mal, nehmt doch mal diese Frage und fragt euch, was wagst du eigentlich mit Jesus? Also wagen. Ich bin Hochseilkletter, also ich mag so Hochseilgärten, das liebe ich. Und ich habe, weiß ich nicht, wie viele Kilometer bin ich schon geklettert. Es bleibt immer wieder spannend, wenn ich mich in so eine Rutsche reinhänge. Kennt ihr diese Rutschen? In Oberhausen, das ist so einer meiner Lieblingsparks. Da gibt es sogar so zwei Rutschen nebeneinander. Das heißt, du hängst oben deine Rolle rein ins Seil. Und das andere geht ja alles. Weißt du, du hast zwei gesunde Hände und zwei gesunde Füße und einen leeren Kopf. So, und dann gehst du von A nach B, von Baum zu Baum, über die Seile. Aber du hast immer noch die Füße irgendwo zum Abstellen, auf irgendwelchen Reifen oder Balken oder Seilen. Aber die Rutsche heißt, du hängst dich rein. Du hast keine Gewalt mehr, gar nichts mehr. Wisst ihr, das ist Wagen. Und in Oberhausen gibt's zwei Rutschen nebeneinander. Das ist das Geilste. Ja, du setzt dich mit irgendeinem Kumpel, der hält sich in seine Rutsche und dann muss ich schreien. Das hörst du da über den Rhein-Herne-Kanal, darüber kannst du mich schreien hören, ja? Wenn das Adrenalin raus muss. Und ich sag euch, die spannendsten Dinge meines Lebens habe ich da erlebt, wo ich was gewagt habe. Meine Touren mit dem LKW nach Rumänien für Hilfstransporte, Baueinsätze in Bosnien, nach dem Bosnienkrieg. Da habe ich Sachen erlebt. Ich habe Sachen erlebt, wo ich zu viel Geld als Jugendlicher, ich habe viel zu viel Geld gespendet, dass ich keine Kohle mehr hatte für meinen Benzintank, für mein Moped. Ich musste mal zur Berufsschule und hatte kein Geld, um nachzutanken. Wisst ihr was? Gott hat dafür gesorgt, dass dieser Tank zwei Wochen lang nicht leer wurde. Man hört, dass er leer war, aber er fuhr. Ich habe mehrere hundert Kilometer mit einem leeren Tank gefahren. Ich habe Benzinwunder erlebt. Warum? Weil ich zu viel Kohle in Gott investiert habe. Wisst ihr, wenn ihr es nicht probiert, werdet ihr nichts erleben. Ihr werdet es nicht. Und das Elend ist, wenn man 30 wird, dann wird man langsam, sättelt man sich, dann kommen die Kinder, man bleibt zu Hause. Denkt an die guten alten Zeiten, wo man noch was erlebt hat als Gemeinde. Ja? Und die Alten können auch noch erzählen, das waren damals mit Zeltevangelisation oder so mit den ganz alten Gemeinden erzählen dann, ja, von Zelten und das waren noch heilige Momente und so. Ja, aber ich wünsche euch, dass ihr nicht zurückschaut und sagt, oh, damals vor 30 Jahren oder 25 Jahren, sondern dass ihr was erlebt. Oder dass ihr denen sagt, die sich nicht trauen, sagen, weißt du was, dann bleib zu Hause, dann setz dich auf deinen Stein und du betest für uns. Und wir machen was. Ja, wir probieren es aus. Und das Einzige, was ich von dir will, ist kein Gemecker und was geht nicht, dann sollst du wie es beten. Dann sag, du hast Jesus, was du glaubst, was nicht geht. Ja? Sag Jesus, was nicht geht, das schaffen die nicht. Und dann werden wir ja sehen. Ja? Und wenn es nicht geht und wirklich nicht geklappt habt, dann bitte ich euch, die ihr das gesagt habt, vorher geht ihr hin und nehmt den Arm und drückt sie und sagt, das tut mir verdammt leid, das wollte ich nicht. Ich habe nicht gegen euch gebetet. Wirklich nicht. Ja? Dann leidet mit denen, die was rocken wollten und die Projekte oder die Idee hat nicht so funktioniert, wie man sich gedacht hat. Ach, ich komme ins Schwärmen. Eine halbe Stunde ist rum. Der letzte Satz, den ich hier hängen habe, der dort steht, ist auch die Frage, wen beruft ihr? Also wen bringt ihr auch auf den Weg? Wem sagt ihr, weißt du was, komm, wir hängen uns gemeinsam ins Seil. Du machst die Rutsche hier, ich mach die Rutsche da, wir probieren Dinge aus. Ja, das sage ich auch aus meiner Generation, die ich vor 30 Jahren hätte dabei sein können, wenn die Gründung damals war, weil ich eben auch schon alt genug dafür bin. Dass ihr, die ihr jünger seid als 30 oder als 35, dass ihr dann sagt und sagt, ey, beruft mich, beruft uns, wir wollen was erleben, wir wollen Dinge bewegen können, wir wollen Issum und die Umgegend wollen wir für Jesus erreichen. Wir wollen unseren Auftrag kennen. Ich will meinen einzelnen Auftrag wissen, abgestimmt mit euch. Aber ich will was machen. Einer dieser Grußworte vorhin war der zweite Grußwort. Er hatte ganz wichtig immer wieder gesagt, sprach von der Treue. Ja? Erinnert ihr euch? Der sagt, bleibt treu. Ja, da ist es. Wenn du im Hochseilgarten bist, da gibt's wenn du da erstmal drin bist, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ziehst du es durch, ja, dann würde der Begriff des Treu sein, Oder du machst es richtig peinlich. Du holst dir einen Mitarbeiter da von diesem Stab und der lässt sich irgendwo runter. Nee, das will ich nicht. Also, bleibt treu dabei, probiert's aus, macht euch nicht gegen das Leben schwer, sondern erlebt es, was es heißt, Dinge zu wagen. Wagt es, einander zu verzeihen. Probiert es aus. Wagt es, dem anderen Gutes zuzutrauen. Wagt es, Vergebung anzunehmen oder zu erbitten. Wagt es, den anderen höher zu achten als euch selbst. Probiert es aus. Dann werdet ihr was erleben. Wo Christen einander vergeben oder den anderen höher achten als sich selbst, da werden die Sachen erleben, die kennst du auf dieser Welt nicht. Das ist besser als verliebt sein. Wisst ihr warum? Verliebt sein? War schon mal jemand von euch verliebt? Also jetzt muss ich Hände sehen. Alter, hallo! Jetzt wird's peinlich, wenn sich keiner meldet. Das gibt richtig Ärger heute Mittag, oder? Zu Hause. Wieso hast du dich nicht gemeldet? Boah! Ja, das kann man ja nicht ahnen, dass das echt gemeint war. Also, wenn man verliebt ist, das ist ein schönes Gefühl. Aber wisst ihr, verliebt sein kommt aus dem Schönen. Das ist nett, der fühlt sich gut an, sieht gut aus, riecht gut, was auch immer. Ja? Das ist nett. Aber wisst ihr, die noch viel schöneren Momente des Erlebens ist, wo Menschen sich verzeihen. Weil Menschen sich füreinander entschieden haben, obwohl es schlecht gelaufen ist, obwohl es bitter war, obwohl es schmerzhaft war und der andere hässlich wurde in Wort oder Tonfall oder Verhalten. Und sich dann füreinander zu entscheiden und zu wissen, what, der andere nimmt mich an, der fängt wieder mit mir von vorne an. Der andere achtet mich höher als sich selbst, er schafft mir einen Vorteil, obwohl er für seinen Vorteil kämpfen könnte. Wisst ihr was, das sind die schönsten Momente des Lebens. Und wenn wir die in unseren Gemeinden erleben, wenn ihr das vorne anstellt, dann werdet ihr was erleben und dann werden Leute zu euch kommen und sagen, das, was ich hier erlebt habe, sind vielleicht nicht tolle Predigten und vielleicht nicht die tollste Musik, aber die Musik toll ist und tolle Räume, ja? Aber die haben was erlebt, was sie in dieser Welt nicht bekommen. Und das wünsche ich euch. Nicht für die nächsten 30 Jahre, sondern schon für die nächsten 3. Ich bete. Lieber Jesus, hab Dank für die Israeliten, die du dort in der Wüste in den Krieg geschickt hast, den sie sich nicht ausgesucht haben, den sie nicht gewünscht hätten, aber wo du ihnen Erfolg geschenkt hast, weil sie zusammengehalten haben und wussten, was ihr Auftrag ist. Und Mose und ein Aaron und ein Hur, die beteten. Lieber Jesus, hab Dank für diese Gemeinde, die jetzt an einem Generationswechsel ist, in einer Schaltzeit, wo eine ganze Generation vergangen ist. Und bitte ich für sie, dass sie die nächste Generation auch diesen Ort prägen werden. Wie sie nämlich gemeinsam, wie sie den Glauben, gemeinsam erleben werden. Segne du sie darin und lass sie erleben, wie sie gesegnet sind, dass sie sich an dir freuen und übereinander. Amen.